Stell dir vor, vielleicht machst du mal die Augen zu, da kann man sich was besser vorstellen. Stell dir vor, du bekommst ein Kind. Direkt nach der Geburt bekommst du einen Lebenslauf deines Kindes und du hast 5 Minuten Zeit. 5 Minuten Zeit, diesen Lebenslauf deines Kindes zu überarbeiten. Du kannst ihn also nicht nur lesen, sondern du kannst auch alle schlechten Dinge rauslöschen und bearbeiten und entfernen, wenn du das möchtest. Und du liest diesen Lebenslauf, ich würde jetzt mal sagen, von einer Tochter. Sie hat eine Lernschwäche. Dazu noch ADS. In der Schule ist es nicht immer leicht, aber sie hat viele Freunde. Aber irgendwann stellt sich heraus, diese Freunde nutzen sie nur aus. Sie hat eine beste Freundin, die nutzt sie nicht aus, stirbt aber schon in der Grundschule an Krebs. Deine Tochter kämpft sich wieder hoch, schafft das Abitur, bekommt einen begehrten Studienplatz, sie heiratet, aber dieses Glück hält nicht lange. Sie lassen sich scheiden. Dann investiert sie ihr ganzes Leben in die Karriere, steigt auf und verliert ihr Bein bei einem Autounfall. Deswegen verliert sie ihren Job, bekommt Depressionen und ihr Leben sieht nicht mehr ganz so toll aus. Hättest du so einen Lebenslauf deines Kindes vor dir, und du könntest ihn bearbeiten, wie du wolltest, was würdest du ändern? Würdest du nicht alle Dinge, die Schmerzen oder Leid oder Krisen verursachen, löschen oder ändern wollen? Diese Frage stammt nicht ursprünglich von mir, sondern aus einem Versuch von einem US-amerikanischen Psychologen. Sein Name ist Jonathan Haidt. Und er fragt, wäre es eine gute Idee, alle Erfahrungen von Schmerz, von Versagen, von Enttäuschung und von Leid aus einem Lebenslauf zu löschen? Wäre das eine Lösung, wie ein Kind ein gelungenes Leben haben könnte? In einer anderen Studie ging es um geistliches Wachstum. Tausende von Christen wurden gefragt, wann sie am meisten geistliches Wachstum erleben und was dieses Wachstum fördert. Die meistgenannte Antwort war ein bisschen ernüchternd, besonders aus der Sicht eines Pastors. Die meistgenannte Antwort war nicht etwa eine gute und gelungene Predigt oder eine gute Lehre in der Gemeinde. Es waren keine Hauskreise oder andere gemeinschaftsbezogene Projekte. Es war nicht das Lesen von Büchern, auch nicht von der Bibel. Es waren keine tollen Anbetungszeiten in der Gemeinde und auch nicht die Diakonie oder der Dienst an anderen Mitmenschen. Der meistgenannte Grund war Leiden. Die Teilnehmer dieser Studie haben gesagt, dass in Zeiten von Verlust, von Leid und von Schmerzen oder anders gesagt in Krisen mehr geistliches Wachstum erlebbar war als in anderen Zeiten. Diese Antwort lässt irgendwie darauf schließen, dass Krisen geistliches Wachstum fördern. Und da wir eine Gemeinde sein wollen, die wirklich ein vollumfängliches Angebot machen möchte, ich habe das mit Lothar noch nicht abgesprochen, aber ich denke, es wäre gut, wenn wir auch im Gottesdienst immer mal wieder eine Krise erleben würden, damit wir geistliches Wachstum bekommen. Natürlich machen wir das nicht. Ich habe Lothar wirklich nicht gefragt, ich werde es auch nicht tun. Ich denke, Krisen gehören zu den wenigen Dingen in der Gemeinde, die man nicht fördern oder hervorrufen muss. Sie kommen von ganz alleine. Egal ob im persönlichen Leben oder in der Gemeinschaft. Ich habe gerade gesagt, Krisen können geistliches Wachstum fördern, aber sie müssen es nicht. Krisen können auch Leben und Ehen, Familien, Freundschaften und den Glauben zerstören. Da sollte man sich nichts vormachen. Ich möchte in dieser Predigt kein Krisenmanagementprogramm entfalten. Dafür haben wir keine Zeit, dafür bin ich auch nicht qualifiziert und auch nicht vorbereitet. Aber ich möchte ein paar Thesen aufstellen, wie geistliches Wachstum durch Krisen entstehen kann. Dass das grundsätzlich so ist, hat Paulus schon erkannt und hat es auch im Römerbrief geschrieben, Kapitel 5, Vers 2 bis 5. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu sein. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Damit ihr euch ein bisschen gedanklich darauf vorbereiten könnt, ich habe 6 Thesen für euch heute. Die erste ist sehr kurz. Vielleicht steht sie schon oben, nein, noch nicht. Die erste These ist: Erschaffe dir oder anderen keine künstlichen Krisen, um geistliches Wachstum zu provozieren. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Krisen können auch Schmerzen und Leid verursachen und Dinge zerstören. Es sind leidvolle, schmerzhafte Erfahrungen. Sowas sollte man nicht künstlich hervorrufen. Nicht bei sich selbst und auch nicht bei anderen Leuten. Das macht man nicht, dazu möchte ich nicht aufrufen und damit ist die erste These auch schon beendet. Da möchte ich auch keine Diskussion drüber führen. Die zweite These: Im Umgang mit Krisen ist guter Rat teuer. Wie gehen wir mit Menschen um, die in einer echten Lebenskrise stecken? Wenn ein Mensch in einer Krise steckt, der dir nahe ist, dann könnte man doch versuchen, ihn zu belehren, die Sache herunterzuspielen oder ganz besondere Erklärungen dafür zu finden. Aber nein, ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Auch in Römer schreibt Paulus: Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Ich glaube, was Paulus sagen möchte: Wenn jemand in einer Krise steckt, dann sei einfach da. Vielleicht ist das eine häufig vergessene Anweisung in der Bibel. Paulus schreibt nicht: Gib Trauernden guten Rat oder sag Leidenden, dass sie sich zusammenreißen sollen oder auch tadelt die Leidenden, weil sie sich mit ihrer schlechten Laune in deine Nähe begeben. Nein, Paulus schreibt: Begleite die Traurigen in ihrem Kummer. In der neuen Genfer Übersetzung wird es übersetzt mit: Weint mit denen, die weinen. Ich finde das sehr beruhigend, dass Paulus das so schreibt. Wie oft fehlen mir die Antworten auf irgendwelche Fragen? Vielleicht kennst du das auch. Die Antworten, die Leid mit sich bringen, sind nicht einfach zu liefern. Aber wir können Mitgefühl und einfach Anwesenheit schenken. Als Hiob in einer schweren Lebenskrise gewesen ist, waren auch seine Freunde da, um Anteil zu nehmen. Und in der Bibel können wir lesen, dass als sie ihn sahen, saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm. Stellt euch das mal vor, 7 Tage, 7 Nächte, einfach da sein, kein Wort sagen. Was für eine gewaltige Geste ist das? Wenn man Hiob weiterliest, dann kann man sehen, dass die Freunde dann doch auf ihn einreden und was sie sagen, ist nicht allzu vorbildlich. Aber diese 7 Tage und 7 Nächte schweigen, einfach da sein, mit ihm mittrauern, das ist wirklich vorbildlich. Zu diesem gute Ratschläge geben gibt es auch eine Fehlinterpretation, würde ich mal sagen, wie wir einen Bibelvers manchmal verstehen. Nämlich 1. Korinther 10, Vers 13. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, als ihr in einer Lebenskrise gewesen seid. Ich habe das schon mal gehört, da hat mir jemand gesagt: Gott wird dir nie mehr Lasten geben, als du tragen kannst. Soll angeblich in 1. Korinther 10, Vers 13 stehen. Wirklich? Nie? Wie ist das mit Armut, Obdachlosigkeit, Mord, Krieg, Versagen, Kindessterben, Fehlgeburten, psychische Krankheiten, Depression, Burnout? Wir Menschen, wir müssen so oft Dinge ertragen, die wir nicht ertragen können. Das Leid und Krisen sind Realität unserer gefallenen Welt. Davon sind wir nicht befreit, nur weil wir Christen sind und weil in 1. Korinther 10 angeblich sowas steht. Dort wird nämlich von Versuchung gesprochen, von der es immer einen Ausweg gibt. Es geht nicht um Leid, es geht nicht um Schmerzen und um Krisen. Und wenn es eine Last gibt, die wir auf keinen Fall ertragen können, dann ist das unser eigener Tod. Den haben wir nicht in der Hand. Das ist diese Krise, die einen Übergang bezeichnet. Wir haben unseren Tod nicht in der Hand. Aber ich würde sagen, es gibt keine Situation in unserem Leben, die Gott nicht in seiner Hand hat. Es ist nicht Gottes Aufgabe, so wie wir das interpretieren, Gott mir ein Leben zu schaffen, was mir gefällt und was mir leicht ist. Sondern es ist meine Aufgabe, Gott in allen Umständen meines Lebens zu vertrauen und eine Person nach seinem Herzen zu sein. Die dritte These: Krisen brauchen Zeit, besonders in ihrer Bewältigung. Wir leben in einer Welt, in der alles ziemlich schnell gehen muss. Geduld ist etwas, was wir nicht mehr brauchen. Unsere Welt ist so schnell, dass selbst aus dieser Schnelligkeit Krankheiten entstehen. Zugegeben, manchmal bin ich froh, dass manche Sachen schnell funktionieren, wie zum Beispiel ein Induktionskochfeld, wenn man schnell Nudeln machen möchte, oder das Internet, oder die Dillenburger Feuerwehr, oder Krankenwagen. Aber wenn ein Herz gebrochen ist, wenn wir uns in einer Krise befinden, dann gibt es keine schnelle Lösung. Es gibt kein Induktionskochfeld für heilende Wunden. Ich finde, Krisen sind etwas Ironisches. Oft werden Krisen dadurch ausgelöst, dass wir das Gefühl haben, wir hätten keine Zeit. Und dann, wenn wir in dieser Krise sind, haben wir das Gefühl, wir hätten nichts mehr als Zeit. Zum Beispiel könnte es sein, dass ein Familienvater so viel Zeit in seine Karriere investiert, dass er das Gefühl hat, keine Zeit mehr für seine Ehe zu haben. Bis ihn dann die Frau verlässt und er etliche Stunden und Geldbeträge für die Scheidung aufbringen muss. Und auf einmal ist er allein und er hat die Zeit, die er seiner Ehe hätte widmen können. Ich denke, in unserem Leben gibt es immer wieder kleine Krisen, vielleicht dieses Gefühl, keine Zeit zu haben. Wenn wir es nicht schaffen, uns die Zeit zu nehmen für kleine Krisen, dann denke ich, kommt irgendwann eine große, die sich die Zeit einfach selber nimmt, weil wir ihr machtlos gegenüberstehen. Ich hoffe und bete, dass dein Leben nicht so schnell ist, dass du nicht, wie es in Römer 12 steht, dir die Zeit nehmen kannst, mit den Trauernden zu trauern und dich mit den Glücklichen zu freuen. Aber es gibt auch Krisen, die kommen wirklich zu ungünstigen Zeitpunkten. Und das führt mich dann zu meiner vierten These. Krisen sind temporäre Gelegenheiten für permanenten Wachstum. Ich wiederhole das nochmal und ich erkläre es auch gleich. Krisen sind temporäre Gelegenheiten für permanenten Wachstum. Der Psychologe Jonathan Haidt, von dem ich gerade eben gesprochen habe, meint, dass Krisen Wachstum mit sich bringen können. Aber nur, das hat der Uwe auch schon in der Einleitung gesagt, wenn wir uns richtig verhalten. In den 90er Jahren haben Psychologen herausgefunden, dass es nicht nur posttraumatische Störungen gibt, sondern dass es auch so etwas wie posttraumatisches Wachstum gibt. Sie gehen davon aus, dass etwa 90% der Traumaüberlebenden diesen einen Aspekt von posttraumatischem Wachstum erfahren können. Gehen wir mal davon aus und hoffen wir, dass nicht jede Krise in unserem Leben mit einem Trauma kommt. Und dann stellt sich die Frage, wie gelingt Wachstum in einer Krise? Der Wachstum in einer Krise wird stoppen, wenn die Krise aufhört. Wenn diese Krise uns nicht dazu führt, Veränderungen und Entscheidungen vorzunehmen in unserem Leben, die langfristig sind. Ein Beispiel. In den letzten Jahren wurde unsere westliche Welt immer wieder vom Terror heimgesucht. Nur wenige Minuten danach kann man auf Facebook und in den Nachrichten und auf Instagram immer diese Bilder von dieser Stadt sehen und dann bete für ... Die Kirchen sind voll, man betet für diese Städte, für die Menschen und wenige Tage später kehrt der Alltag wieder ein und die Menschen vergessen zu beten. Die Krise verschwindet irgendwie im Hintergrund und damit auch die Dringlichkeit zu beten. Wie schön wäre es, wenn die Kirchen immer so voll sind und wir immer sagen würden, bete für ... Ich denke, wir sollten lernen, Veränderungen in unserem Leben zu schaffen, die über eine Krise hinaus bestehen bleibt. So oft verlieren wir uns irgendwie im Hamsterrad des Lebens, wir rennen Dingen hinterher, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Geld, Erfolg, Sicherheit, Liebe, Anerkennung oder im wörtlichen Sinne der Selbstoptimierung im Fitnessstudio. Doch dann kommt eine Krise und haut dich von den Socken und haut dich aus diesem Hamsterrad raus. Durch die Krise fällt dir dann auf, was im Leben wirklich zählt und was eben nicht. Und ich denke, was in dieser Krise und nach der Krise entscheidend ist, ist, ob du zu deinem alten Weg zurück ins Hamsterrad gehst und den unwichtigen Dingen hinterherrennst oder ob du dich entscheidest, dich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Wenn wir den Mut haben, diese Veränderung anzunehmen und in unserem Leben zu erlauben, dann kann das zu echtem geistlichen Wachstum führen. Diesen Mut, den können wir von Gott erbitten, besonders in einer Zeit, in der die Krise noch akut ist. Krisen können Hoffnung hervorrufen, wenn wir uns dessen gewiss sind, dass in Gott eine Realität ist, die größer ist als du und als ich und als alle unsere Krisen zusammen. Gottes Realität ist größer als alles das. Meine fünfte These: Krisen können die Gemeinschaft stärken. In einer Gemeinde aus meinem Bekanntenkreis gibt es eine Familie, in der beide Eltern unter anderem an Krebs erkrankt sind. Um dieser Familie helfen zu können, muss die ganze Gemeinde sich beteiligen. Jeder trägt irgendwie ein Stück dazu bei, auch wenn es nur ein Stück Kuchen ist, was nachmittags mal vorbeigebracht wird. Diese Hilfe, diese stärkende Gemeinschaft ist aber nur möglich, weil die Familie sich geöffnet hat und nicht mit ihrer Krise in der Isolation bleibt. Eine Krise in der Bibel, die Gemeinschaft gestärkt hat, würde ich in Jakob und Esau sehen. Ihr ganzes Leben lang haben sie um den Segen gekämpft. Dieser Kampf hat zu jahrelanger Trennung geführt, eine echte Familienkrise. Beide erleben unabhängig voneinander auch ihre Krisen und irgendwann kommt Jakob wieder nach Hause. Die Krise, die die beiden Brüder durchstehen mussten, führt zu einem Verhältnis, das wohl inniger war als jemals zuvor. In Genesis 33, Vers 4 steht: Esau rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Wenn man vorher liest, wie die miteinander umgegangen sind, ist das kaum vorstellbar. Wäre es nicht toll, wenn unsere Krisen, die wir mit unseren Mitmenschen haben, genau so enden würden? Dass man sich entgegenrennt, sich um den Hals fällt und küsst und weint und sich gegenseitig die Vergebung zuspricht? So können Krisen Gemeinschaft stärken. Meine letzte These ist vielleicht die wichtigste, vielleicht aber auch nur die längste von dem, was ich dazu sagen werde. In der Krise wird Hoffnung geweckt. Vielleicht steckst du gerade in so einer Krise. Vielleicht ist sie größer, als du im Moment vertragen kannst. Du kennst dich selbst am besten und ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, weil ich denke, wer in einer Krise ist, der weiß das selbst ganz genau. Und in solchen Krisen fragen wir uns oft: Führt hier irgendein Weg hinaus? Kommen wir hier raus aus dieser Nummer? Die Antwort ist ja. Die Perspektive Gottes und die Wirklichkeit Gottes auf der anderen Seite der Krise, wenn sie bewältigt ist, wird dich umhauen, denke ich. Mich haut sie um. Gott hat für uns etwas bewirkt, das so groß ist, dass wir es kaum verstehen können. Es ist eine Wirklichkeit, die man nicht so ganz fassen kann, aber die man annehmen muss und sich ganz bewusst dafür entscheiden muss, besonders in einer Krise. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 16 bis 18: Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Wow. Denken wir das mal zu Ende. Unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Paulus schreibt, ins heutige Deutsch mal übersetzt: Pack's mal auf eine Waage. Ich versuche mal eine Waage zu malen, ist jetzt eigentlich nicht so schwer, aber pack es auf eine Waage. Da hast du dann hier deine Krisen, das ist so ein Punkt vielleicht, und hier ist das, was Gott schreibt, was Herrlichkeit meint. Es wird gering sein und von kurzer Dauer. Auf der einen Seite haben wir die Krise, durch die wir gerade durch müssen. Und auf der anderen Seite ist etwas, was vor uns liegt, unermesslich große Herrlichkeit. Die ist so unfassbar groß, dass alles im Vergleich als gering und von kurzer Dauer beschrieben werden kann. Jetzt denkst du vielleicht, ah ja, Paulus, der hatte gut reden, aber Paulus ist niemand, der nicht wüsste, wie Leid und Schmerz und wie eine Krise aussah. Er wurde ausgepeitscht, er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, hat Schiffsbruch erlitten, wurde verfolgt, verlacht, verhaftet und exekutiert. Und sein ganzes Leben lang besaß er nichts. Dieser Mann wusste, wie eine Krise aussieht. Und er wusste es wirklich. Und seine Beschreibung für diese Krisen, alle Krisen, die er in diesem Leben hatte, hat er beschrieben mit diesem kleinen Punkt. Gering und von kurzer Dauer. Er schreibt, durch die Gnade Jesu Christi, durch alles das, was er für mich getan hat und was er für mich tun wird, durch das, was vor uns liegt, nämlich diese ewige Herrlichkeit, können wir sagen, ich werde diese Krise überstehen. Diese Herrlichkeit wiegt schwerer als alles andere. Und ja, diese Hoffnung ist auf das Leben nach dem Tod bezogen. Aber gibt diese Hoffnung, die wir auf ein Leben nach dem Tod haben, nicht auch die Hoffnung, die wir brauchen, um Leiden, Schmerzen, Krankheit und Krisen hier und jetzt zu überstehen? Ich möchte euch mal ganz praktisch zeigen, was es bedeutet, eine Krise zu überstehen. Ich denke nämlich, Krisen oder vielleicht sogar das ganze Leben sind in etwa so wie ein Skisprung. Da hat man hier so die Startbox und dann die Startrampe, die ist ziemlich steil und dann den Absprung. Und dann landet man irgendwo unten. Und wenn man in der Krise ist, ist man hier. Mache ich mal einen kleinen Skifahrer. Vielleicht hebt er nicht die Arme, weil der hat eigentlich ein bisschen Angst. Und dann hier noch die Skier. So, los geht's. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, was es bedeutet, in einer Krise zu sein und im Vergleich diese unermesslich große Herrlichkeit zu spüren. In diesem Video steht ein kleines Kind auf einer Skisprungschanze. Es ist ein bisschen verpixelt, ich habe leider keine bessere Auflösung gefunden, aber es wird ungefähr deutlich, was ich meine. Wenn ihr nicht alle Worte versteht, das Video ist auf Englisch, dann ihr werdet selber merken, dieses Kind hat die Hosen gestrichen voll. Es hat wirklich Angst, wirkliche Angst. Und dieses Video soll ein Gleichnis sein dafür, wie das Leben nach dem Tod oder auch vielleicht das Leben nach der Krise sein soll. Ist das nicht cool? Vielleicht hast du nicht jedes Wort verstanden, aber ich glaube, es wird ungefähr deutlich, was ich sagen möchte. Dieses Wuhu! Das ist das, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man es so beschreiben. Deutschland im WM-Finale gegen Argentinien, Nachspielzeit und Mario Götze nimmt den Ball mit der Brust an und im Fallen schießt er diesen Ball ins Tor und dieses Aufspringen, dann, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, aber ich bin aufgesprungen und ich habe es richtig gefeiert, ja? Das ist das, was uns erwartet. Dieses Gefühl, glaube ich, werden wir in Ewigkeit haben. Diesen Adrenalinkick. Es ist nicht, okay, FC Bayern ist jetzt zum 4. Mal in Folge Meister geworden, sondern wuhu! So, dieses Kind sagt am Ende, es ist nur die Spannung oben, das ist alles. Jetzt sieht es wie nichts aus. Bei allem Spaß, werden wir mal ernst, irgendwann werden wir diesen Sprung machen. Dieser Sprung, der Junge hat es überlebt, offensichtlich, aber für uns, dieser Sprung auf der Skisprungschanze wird unser Tod sein. So wie dieser Junge in dem Video oben Angst und Bange ist, werden wir irgendwann mal sagen, here I go. Jetzt komme ich in den Himmel. Und von da an, also ungefähr ab hier, ist das was, also der Junge ist halt wirklich nicht so weit gesprungen, ne? Er ist ungefähr so, ab da wird das sein, was Paulus meint, Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Das kann dem Jungen keiner mehr nehmen, diese Rampe gesprungen zu sein. Und uns auch nicht. Aber vielleicht gibt es viele von uns, die sich im Moment noch hier befinden. Auf der Startrampe. Mit Ängsten, mit Sorgen, Problemen, Schwierigkeiten, eben mit Krisen. Würden wir es nicht lieben, einfach davon befreit zu sein, aus so einer Krise, einfach weg? Paulus sagt, auf dieser Seite von diesem Sprung wird das, was hier ist, nicht alles weg sein. Er sagt ja, daraus wird es bewirkt. Das heißt, da muss es noch einen Zusammenhang geben. Das wird nicht gelöscht. Der Junge weiß, wie er sich da gefühlt hat. Unsere Erfahrungen, unsere Krisen, die werden nicht gelöscht, aber die werden erlöst und erhoben. Und wenn wir dann auf dieser Seite stehen, ewige Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Paulus sagt in diesem Text, das, was nach dem Tod kommt, wird viel herrlicher als das, was wir uns jemals erträumen können. Und was du auch immer in diesem Moment durchmachst, gib niemals auf. Das schreibt er in Vers 16. Gib niemals auf. Du verlierst vielleicht deine Gesundheit, vielleicht auch ein Kind oder einen geliebten Menschen. Vielleicht ist dein Herz gebrochen und du machst gerade eine Scheidung durch oder hast Depressionen, hast vielleicht deinen Job verloren. Vielleicht fühlst du dich ganz alleine, fühlst dich schuldig, weil du etwas Schlechtes getan hast oder weil dir jemand anderes etwas Schlechtes angetan hat. Vielleicht hast du jetzt in diesem Moment diese Todesangst, die das Kind hatte. An diejenigen von euch, die jetzt in so einer Krise sind, gib niemals auf. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Sonst wärst du schon hier. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Wir sind alle hier. Wir sind auf dieser Seite des Sprungs. Jeder von euch ist lebendig. Ich sehe es euch allen an. Wir sind hier und uns erwartet das, was hier ist. Diese Freude. Deutschland ist Weltmeister. Mario Götze hat das Tor geschossen. 5 Minuten vor Ende des Spiels. Das erwartet uns hier. Dieses Hochgefühl. Eines Tages, jetzt vielleicht noch nicht, aber eines Tages werden wir sagen können, dass alles, was wir jetzt gerade durchmachen und in unserem Leben alles durchmachen mussten, gering und von kurzer Dauer ist. Irgendwann. Jesus hat uns erlöst durch seinen Tod am Kreuz. Er hat es alles für uns getan und er hat etwas für uns vorbereitet und eines Tages werden wir verstehen, wie es wirklich ist. Ich kann es nur mit Fußballglück beschreiben oder eben mit diesem Skisprung. Ich war noch nicht dort. In der Zwischenzeit, lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Du bist nicht allein in deiner Krise. Sieh dich um, sieh die ganzen Menschen, die um dich rum sind. Wir sind alle hier. Wir sind hier mit dir. Wir sind als Kinder Gottes, als seine Familie sind wir hier und wir tragen einander, wir helfen einander und wir stehen füreinander ein. Und wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, für deine Schuld, dass er dich erlöst hat am Kreuz und wenn du erleben möchtest, was es bedeutet, gering und von kurzer Dauer und gleich reißt es ab, und Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Wenn du das glauben möchtest, dann lade ich dich ein, gleich nach dem nächsten Lied mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Wenn du glaubst, dass Jesus dich durch deine Krisen begleitet, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er dich erlöst hat, damit du diese ewige Herrlichkeit erfahren kannst, dann lade ich dich ein mit den Worten aus Psalm 34, Vers 9. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Ich möchte noch beten, dann singen wir ein gemeinsames Lied und dann werden wir das Abendmahl zusammen feiern.